Hallo, hier ist der gelebte Durchschnitt. Der Podcast von Olli und Mike.
Mitten aus dem echten Leben, mitten aus der liebenswerten Provinz.
In dieser Folge lernen wir erst einmal Olli kennen. Olli heißt eigentlich Oliver Hofmann und kommt ursprünglich aus Hannover. Dort hat er auch seine Kindheit und Jugend verbracht. Und warum er jetzt auf dem Land lebt, welche Wege er bis dahin gegangen ist
und wie man richtig Dart spielt,
erfahrt ihr in dieser ersten Folge von Der gelebte Durchschnitt. Mit Oliver Hofmann
und Mike Pagels.
Der gelebte Durchschnitt. Olli und Mike.
Alles andere ist völlig unwichtig.
Der gelebte Durchschnitt?
Ja, also wir leben ihn ja wirklich.
Genau. Wir leben mittendrin und wir erleben ihn und wir leben ihn. Wir sind Olli
und Mike.
Ja, hey, ja. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Ja, das ist unsere erste Podcast-Folge. Wir befinden uns in der ersten Folge und in der ersten Staffel. Ihr kennt uns nicht. Wir kennen uns tatsächlich auch noch gar nicht so richtig gut. Wann habe ich dich kennengelernt, Olli?
Kurz vor meiner kirchlichen Hochzeit, ne?
Ja. Irgendwie. Und wann war das?
Also, wann die Hochzeit war, das weiß ich.
Ja, ich weiß es auch noch.
Das war am 13.09. letzten Jahres.
Genau.
Freitag der 13. Ja.
Richtig. Und kurz davor haben wir uns kennengelernt.
Genau.
So, man muss dazu sagen, wir sind beide Menschen, die in der Provinz leben, im Herzen der Lüneburger Heide.
Naja, also. Ich wohne im Herzen der Lüneburger.
Nee, ich auch.
Naja,
oh, komm.
Ja, Herr Walzrode. Na gut. Tatsächlich, also wir sind wirklich in dieser wunderschönen Gegend, wo andere Leute tatsächlich Urlaub machen.
Ja.
Da dürfen wir leben. Und ich fühle mich hier echt extrem wohl, muss ich sagen. Und das, obwohl ich eigentlich ein gebürtiger Städter bin.
Mhm. Denn du bist tatsächlich in Hannover geboren und aufgewachsen und zur Schule gegangen und hast da ganz viele Sachen erlebt. Jetzt lebst du aber in Schneverding, bist, wie wir eben gehört haben, schon verheiratet. Aber im letzten Jahr war das ja nicht einfach nur die Hochzeit, sondern es war ja die wiederholte Hochzeit. Nochmal eine Auffrischung, oder?
Genau, also wir haben es tatsächlich geschafft, das durchzusetzen, was wir uns vorgenommen haben, nämlich nach der standesamtlichen vor 10 Jahren irgendwann noch mal kirchlich zu heiraten. Und
weil damals das Geld knapp war, oder?
Ja, nicht nur. Also ich sag mal so, vor 10 Jahren hatte ich jetzt noch nicht den Freundes- und Bekanntenkreis, mit dem ich gerne gefeiert hätte. Also habe ich mir gedacht, ich muss erst mal 10 Jahre suchen, mit wem kannst du da mal richtig die Sause machen.
Aber du hast Freunde, das ist toll.
Ja, also Freunde habe ich schon, ja. Ja, doch, ein oder zwei. Oder drei.
Aber ihr habt auch, damals habt ihr standesamtlich geheiratet und jetzt habt ihr nochmal richtig so das große Besteck mit Kirche,
genau.
Und so. Okay. Das war dir auch, oder das war euch wichtig, glaube ich, ne?
Definitiv.
Kirche ist auch ein Thema bei dir und bei euch im Leben?
Kirche weniger, der Glauben auf jeden Fall.
Der Glauben, okay.
Also ich versuche ja immer ein bisschen zu unterscheiden zwischen dem ganz Persönlichen, das ist der Glaube. Das kann der Glaube an eine übersinnliche Macht sein. Der eine sagt das Universum, der nächste sagt Göttin Fortuna. Bei uns ist es halt Gott. Und dann gibt es halt die Religion, das ist halt dieser Versuch, die Spielregeln aufzustellen, sodass alle in die gleiche Richtung gucken. Und dann gibt es halt natürlich noch die Wirtschaftskraft Kirche,
ja.
Wo man dann auch sagen muss, okay, ist für einige Leute ein Instrument, um den Glauben zu praktizieren, ist für mich jetzt nicht so wichtig.
Mhm. Aber du bist trotzdem aktiv in der Kirche, darüber sprechen wir auch nochmal, also würde mich interessieren irgendwie. Auf jeden Fall muss ich sagen, bezauberndes Paar. Ich habe mich sehr wohl gefühlt beim ersten Kennenlerngespräch hier bei euch in der Küche, wo wir jetzt auch gerade uns befinden.
Ja.
Für alle, die uns nur hören, wir sitzen in einer Küche im Herzen der Lüneburger Heide in Schneverding bei Olli zu Hause. Wir haben das hier so ein bisschen als Studio eingerichtet. Bis morgen früh müssen wir das auch wieder wegräumen.
7 Uhr.
Genau.
Dann frühstücken.
Kommen deine Kinder zum Frühstücken hier an den Tisch und muss eigentlich alles weg sein. Denn die Kinder schlafen schon, dürfen auch nicht sie rumschreien oder rumbölken. Aber auf jeden Fall dachte ich, Mensch, wenn ich einmal in meinem Leben einen Podcast mache, dann mache ich das, glaube ich, mit einem Menschen, der irgendwie sympathisch ist und der auch ein bisschen was zu erzählen hat. Und den habe ich zufälligerweise dann getroffen, als ich hier das erste Mal bei euch saß.
Werde ich gerade rot? Ein bisschen.
Nein, das ist das Licht.
Wobei man natürlich bei unserem ersten Treffen, da muss man nochmal sagen, die erste Stunde haben wir tatsächlich in der Küche gesessen.
Genau.
Die anderen anderthalb Stunden saßen wir im Flur und haben uns, glaube ich, 8-mal verabschiedet, weil immer wieder ein neues Thema kam.
Genau.
Und man gesehen hat, dass man doch schon eigentlich in der Vergangenheit sich über den Weg hätte laufen müssen.
Genau. Denn wir haben tatsächlich viele Parallel- oder Schnittstellen eigentlich,
ja.
Viele Sachen, die uns einen, obwohl wir unterschiedlich sind. Also du hast zum Beispiel einen Glauben, ich habe keinen Glauben, aber vielleicht.
Das ist ein interessantes Thema, das mit dem Glauben, das müssen wir unbedingt nochmal vertiefen.
Halt mal gleich mal aufschreiben.
Einige Glauben. Leute sagen ja, sie haben keinen Glauben.
Ja.
Manche glauben auch nur, sie haben keinen Glauben.
Ja.
Und manche glauben auch einfach nur, dass es so sein muss. Aber Glauben tut eigentlich jeder irgendwie. Aber gut.
Genau, aber auf jeden Fall haben wir uns ewig nicht voneinander trennen können. Und dann haben wir auch noch die Hochzeit zusammen gefeiert, die auch richtig Spaß gemacht hat. Da haben wir dann gesagt, komm, irgendwie treffen wir uns mal wieder. Wir haben uns dann nicht aus den Augen verloren, aber zu selten gesehen. So.
Sagen wir es mal so, wir haben es häufig versucht.
Genau.
Und selten geschafft.
Ja. Ich muss Asche auf mein Haupt, ich muss zugeben, ich habe zweimal dich versetzt auch, muss ich
ja,
zugeben.
Ja, hast du.
Na, und toll, dass du trotzdem noch mit mir hier sitzt.
Ja, ich weiß, meine Frau sagt auch immer, ich bin zu gut mit dich.
Ah. Olli, du bist in Hannover geboren.
Ja.
Hannover ist ja eigentlich eine ganz geile Stadt. Du hast dort deine Kinderbrutstätte sozusagen gehabt, bist da zur Schule gegangen. Hast du dich da als Kind wohlgefühlt in Hannover? Wo genau in Hannover?
Ja, aufgewachsen bin ich in der Südstadt, also Südstadt Bult.
Ja.
Direkt, also 500, ja, vielleicht 1000 Meter vom Eisstadion am Pferdeturm.
Ah, ja, genau.
Deswegen bin ich halt auch ein waschechter Indianer.
Ah, also, darf man Indianer noch sagen?
Ja, das weiß ich nicht. Ja, aber es sind nochmal die Hannover
Indians. Politisch korrekt?
Also, ja, ich glaube, du darfst Rot heute nicht sagen.
Ja,
aber
okay,
Indianer.
Okay.
Indianer.
Okay, gut.
Hm? Gut. Wie dem auch sei, auf jeden Fall bin ich halt bei dem Eishockey-Verein da häufig gewesen. Ja, als
passiv.
Natürlich.
Ja.
Ich bin ich bin generell Passivsportler.
Ach, ja?
Ja, total. Also
so
aktiver Passivsportler.
Okay.
Nee, das ist, also ich sitze gerne in Kneipen, gucke Fußball. Ich gucke auch gerne Handball, ich gucke Eishockey.
Ja.
Und wenn ich Sport mache, dann sind es eher solche Sachen wie Dart, Billard.
Oh, das ist gut. Dart.
Krökeln.
Meine Frau hat gerade eine Dartscheibe gekauft. Die haben wir uns ans Gartenhäuschen gehängt. Und da stehen wir mal davor und werfen jetzt irgendwie wahllos entweder in die Tür oder in die Scheibe.
Stildart oder
Nee, aber da kannst du mich jetzt mal aufklären. Was muss man beim Dart machen? Da sind ja ganz viele Ringe und in der Mitte ist der Punkt. Und ich habe immer gedacht, den Punkt in der Mitte zu treffen, das ist das Ziel des Spiels.
Es ist so schön, dass ich dir was beibringe.
Ja, hilf mir.
Also, Ihr habt eine elektronische
Dartscheibe. Nein, keine elektronische.
Nein, ihr habt eine Steel-Dartscheibe. Das heißt also eine aus Kork oder.
Ja, genau. Ne, genau. So aus Pappe, was weiß ich.
Genau.
Ja.
Dann habt ihr zwei Scheiben. Einmal eine mit Ringen.
Ja.
Wo dann halt außen eine kleine Zahl ist und die wird immer größer.
Genau. Mhm.
Und auf der anderen Seite habt ihr so eine Uhr mit 20 Tortenstücken.
Ja.
So, und die 20 Tortenstücke, die spielst du.
Wahrscheinlich, genau. Da sind 20, 18, 7, irgendwie so wahllos irgendwelche Zahlen drauf.
Nicht wahllos, ist schon ein System. Ja. Aber egal. Auf jeden Fall.
Erklär es mir.
Nee, also es ist dann so, dass du tatsächlich versuchst, was zu spielen. Entweder du spielst die Variante, wo du runterspielst, 301, 501, 701. Das heißt, jeder fängt bei 701 Punkten an. Und dann schmeißt du.
Mhm.
Und das, was du halt geschmissen hast, wird abgezogen. Also wer schlecht im Subtrahieren ist, der sollte sich dann doch vielleicht eine elektronische Dartscheibe
hol ich mir.
Die macht's automatisch. Ja, und dann gibt's halt der innere Ring, der kleine Ring, das ist Triple. Das heißt also, wenn du in das kleine Feld auf der 20 im inneren Ring
triffst,
dann ist es eine Triple 20, sind 60 Punkte.
Ah.
Wenn du dreimal
also die ich abziehen kann, also minus 60 Punkte von den 700.
Ah. Und wenn du dreimal dort reintriffst, dann gibt es halt im Fernsehen bei der Weltmeisterschaft immer einen, der sagt 180. Oder
Bist du auch, wenn so eine Dart-Weltmeisterschaft im Fernsehen läuft, bist du da bei und guckst dir das an?
Ich gucke es tatsächlich gerne im Fernsehen, liegt aber eher daran, dass man dabei wunderbar einschlafen kann. Also das ist genauso wie bei Formel 1. Formel 1 gucke ich mir gerne den Start an, weil da passiert ein bisschen was.
Mhm.
Und dann und dann penne ich meistens ein. Das ist ein sehr erholsamer Schlaf für
mich. Okay.
Und deswegen nutze ich das.
Aber es ist auf jeden Fall schon mal gut, dass ich das mit den 701 Punkten jetzt... Gibt es noch eine andere Variante?
Also am besten ist die 501 wird generell gespielt im Alley Pally.
Ach, 501.
501. 701 gibt es, glaube ich, bei den ganzen Dartscheiben nochmal. Ja. Und die 301 halt in den Kneipen. Dann gibt es allerdings noch, wie heißt denn das nochmal?
Also 301 spielst du sozusagen immer, wenn du in der Kneipe bist.
Genau.
Ja. Ja. Bist du hier in Schneverding, im Ort in der Kneipe? Oder?
Ja, da okay. Wo halt eine Dartscheibe ist. Also ich meine, also wer mal in Schneverding ist, der Vogel, man muss auf jeden Fall in den Vogel reingehen.
Der Vogel.
Den Vogel, also das Bluebird. Aha. Aber bei uns halt nur der Vogel.
Klingt nach Jazzkneipe.
Ja, es ist tatsächlich eine Live-Musikkneipe, da gibt es öfter mal so Live-Musik. Klitzeklein,
okay.
Tierisch verqualmt, aber also das macht halt für mich so eine Eckkneipe halt richtig aus.
Ja, okay.
Wo halt so das Gespräch am Tresen aus vier Geräuschen besteht. Mhm. Hallo?
Ja, ah, okay.
So rein. Ja. Und dann guckt man sich eine halbe Stunde lang nicht an, sitzt vor seinem Bier und dann fühlt man sich gut.
Okay.
Also es ist schon. Ja, und dann gibt es halt noch die Variante Cricket. Das ist nochmal hier dreimal die 20 treffen, dreimal die 19 bis zur 15 und dreimal das Bullseye. Und dann, wenn du die dreimal voll hast, dann kannst du dem anderen, der diese drei noch nicht voll hat, dann darauf Minuspunkte geben und so.
Okay, das ist mir zu kompliziert.
Ja.
Das aber ist also 301, 501, 701, das habe ich sofort verstanden. Jetzt kann ich nachher wirklich meiner Frau sagen, wir haben es komplett falsch gespielt. Weil wir haben einfach nur die Punkte zusammengezählt und haben gesagt, wer als erstes, also vielleicht in der umgekehrten Variante, wer ist es irgendwie bei 120 Punkten
ist oder so. Das ist im Endeffekt die gleiche Variante, bloß halt in die andere Richtung. Genau. Es gibt halt noch bei 301 und 501, du musst halt passend ausmachen. Das heißt also,
ach so.
Wenn du jetzt, was weiß ich, du brauchst noch 8 Punkte und du triffst die 9, dann macht er Miep und dann... Gut.
Musst du drei Runden aussetzen.
Nicht Map, aber okay. dann musst du im Endeffekt die 8 stehen lassen und dann ist der andere dran.
Ja. Aber das ist toll. Zum ersten Mal einen kleinen Durchblick. Vielleicht habe ich sogar beim nächsten Mal Spaß, wenn ich eine Dart-Weltmeisterschaft gucke oder so. Dann kann ich sagen, hier, guck mal, hier, ich spiele in 701.
Ja, also tatsächlich können wir dann gerne mal den fortgeschrittenen Kurs machen.
Mhm.
Dann spielen wir vielleicht mal eine Runde.
Okay.
Also das Tolle ist ja...
Das ist eine Einladung jetzt?
Ja, klar.
Gut.
Also ich komme gerne und zeig's dir. Weil ich habe keine Dartscheibe.
Okay.
Oder wir gehen halt in der Kneipe.
Was sagen, machen wir eine Podcast-Folge aus der Kneipe raus.
Fakt ist allerdings, nur weil ich die Regeln kenne, heißt es noch nicht, dass ich gut spiele.
Ah, okay.
Das ist wie mit dem Skat.
Oskar. Aber du bist so ein Kneipensport-Typ auf jeden Fall.
Ja,
du,
definitiv.
Dart. Und was gibt's noch?
Krökeln.
Krökeln ist mit...
Kicker, Tischkicker.
Achso, ja, Tischkicker, ja klar.
Also
kann ich auch nicht. Kann ich gar nicht.
Du bist aufgewachsen in Walsrode?
Mhm.
Also wirklich so...
Also in Walsrode geboren und ja, als Kind dann erstmal woanders gewesen, also aber immer im Großraum Walsrode, sagen wir mal so. Mittlerweile ist sowieso alles eine große Gemeinde, Bomlitz, Fallingbostel noch nicht, aber da so in dieser Gegend bin ich aufgewachsen.
Aber bald.
Ja. Bald, ja. Und da bin ich aufgewachsen tatsächlich, genau. Und ich habe mich auch früher in Kneipen aufgehalten, das heißt früher, also... So, wenn man in die Pubertät kam, du kennst das ja selber, dann hat man irgendwie mal so heimlich den Besuch in die Kneipe gewagt mit den Kumpels oder nach der Schule hat man dann sich auch mittags schon mal in die Kneipe irgendwie gesetzt. So. Weiß ich, ist das heute, machen Schüler das heute noch so?
Also meine noch nicht.
Nee.
Also meine Kinder.
Ja.
Aber ich glaube schon, also ich habe so manche, also ich persönlich habe so manche Freistunde gemacht.
In Hannover damals.
Aber. Ja, um dann halt, damals in Pindop, also wer in Hannover,
ja.
In Südstadt, Pindop ist auch Musikkneipe gewesen.
Okay.
Ja, das, da hat man dann so seine Vormittage verbracht.
Ja, Vormittage, ja. Warst du ein kleiner Schulschwänzer?
Ab und zu. Also sagen wir es mal so, ich habe mein Abitur ja abgebrochen.
Aha.
Und habe trotzdem...
Abgründe tun sich auf.
Ich habe trotzdem 14,5 Jahre auf der Uhr.
Okay.
Das heißt also, da waren halt zwei Ehrenrunden mit dabei.
Wo waren die?
In der 9. und tatsächlich in der 12.
In der 9. Was war so schwer in der 9?
Sag. Latein.
Ah.
Ja, ich habe den Fehler gemacht, dass mein Vater hat mir gesagt, als es um die Sprache ging, Junge, nimm Latein, dann kannst du alle romanische Sprachen sprechen.
Super, genau.
Ja, also ich kann dementsprechend gar keine romanische Sprache sprechen. Aber das eigentlich hätte es mir ja schon auffallen müssen, weil selbst in Englisch war ich nicht gut.
Mhm.
Aber gut, dann habe ich halt Latein gemacht und habe mit der 5 gestartet.
Super.
Und das ging durch. Das war einfach, also ich habe mein Niveau gehalten.
Ja. Aber lag es an dir oder lag es am Lehrer?
Oh, ich könnte jetzt ganz viel sagen, aber nein, es lag wirklich an mir. Ja. Also tatsächlich lag es, glaube ich, daran, dass das Latein eine tote Sprache ist. Mhm. Und es anscheinend nur...
Hat man bei euch zu Hause kein Latein gesprochen?
Morgens. Aber ansonsten, oder halt, wenn du auf dem Klo saß und nochmal Asterix durchgewälzt hast.
Ja klar, stimmt.
Ja. Da gab es ab und zu mal Alia Iacta Est.
Genau.
Ja, es ist ja faszinierend, das Alia Iacta Est ist ja Singular, also der Würfel ist gefallen.
Der Würfel ist gefallen.
Wird aber übersetzt mit die Würfel sind gefallen. Aber wie gesagt, mit Latein, das ist halt eine sehr mathematische Sprache, kann man sagen. Weil sie tot ist, kann man halt da kein Leben mehr reinnehmen, deswegen kann man da irgendwie so einen rechten Winkel einlegen. Ja. Und ich bin doch eher etwas freier gewesen in der Auslegung der Übersetzung.
Ah, okay.
Also ich glaube, ich habe den Sinn einigermaßen rübergebracht, aber es war halt...
Du hast aber auch keine Lust auf Vokabeln lernen wahrscheinlich. Gar nicht.
Nein, also nee.
Ja. Ich habe auch immer neidvoll zu denjenigen geguckt, die dann irgendwie geheult haben, weil sie eine 3 hatten. Und ich saß da mit meiner Loser 5 und 6, auch Latein.
Ja.
Ich hab's. Aber ich hatte leider einen ganz, ganz strengen Lateinlehrer, der tatsächlich irgendwann überraschenderweise ohne mein Wissen vorher, meine Eltern angerufen hat und gesagt hat, ich gebe ihrem Sohn noch eine Chance. Er muss innerhalb der nächsten 2-3 Monate, war das glaube ich, jede Woche einmal 20 Vokabeln auf Zuruf vortragen.
Und dann haben deine Eltern für dich die Entscheidung getroffen, dass du
das machen musst. Meine Mutter hat dafür gesorgt, dass ich Latein gelernt habe. Ich habe es gehasst. Ich habe es echt gehasst. Obwohl im Nachhinein habe ich natürlich, muss ich wirklich sagen, Hut ab vor dem Lehrer. Ulrich Lindemann, leider schon verstorben irgendwie. Aber ihm lag tatsächlich was an mir irgendwie. Und das fand ich wiederum im Nachhinein betrachtet toll. Er hat mir natürlich ziemlich viel Ärger eingebracht irgendwie, weil er erstmal rauskam, dass ich irgendwie alle Arbeiten, die ich hätte schon längst zum Unterschreiben irgendwie vorlegen hätte sollen. So. Ach, die haben sie gar nicht gesehen, die Arbeiten? So. Ist natürlich dann einiges bei rausgekommen. Aber er hat mir halt eine Chance gegeben, so, ne? Damit er mir keine 5 im Zeugnis geben muss.
Das finde ich cool.
Das fand ich auch cool. Ich habe tatsächlich es geschafft, eine 4 im Zeugnis zu haben.
Wow.
Mit Sternchen, aber
eine 4. Ja gut, eine 4 hatte ich in der 9. Klasse, als ich wiederholt habe. Super. Es ist natürlich, aber ganz ehrlich, das waren die gleichen Arbeiten. Und ich habe es nicht geschafft, was Besseres hinzukriegen. War ich ein absoluter Loser. Aber meine Eltern sind immer noch davon überzeugt, dass die Lehrer bei uns angerufen haben und gedroht haben, mich nicht mehr unterrichten zu wollen.
Ach Quatsch.
Ich soll ein sehr, sehr aufmüpfiger Schüler gewesen sein. Das ist mir so überhaupt nicht im Kopf
geblieben. Inwiefern aufmüpfig? Also laut?
Nee, gar nicht laut, sondern halt so ein Klugscheißer, so ein Besserwisser.
Ah, okay. Ja,
also immer hinterfragen, ob der Lehrer wirklich recht hat.
Ja, okay.
So dieses, ja.
Und hast du denn auch da auch mal wirklich richtig gelegen, dass du recht hattest, nicht der Lehrer?
Nicht, dass ich es jetzt so aktiv wüsste.
Okay.
Aber nö.
Das hatte ich tatsächlich mal. Also das war bei mir der Grund, warum ich unter anderem auch von der Waldorfschule, ich war eine Zeit lang auf der Waldorfschule und da hatten wir eine Klassenlehrerin, die war in Mathe eine absolute Niete. Und ein Mitschüler, der Manuel, der hat der Lehrerin alles vorgerechnet immer und konnte das besser. Und haben sich halt einige Lehrer, Eltern immer darüber beschwert, denn das kam halt raus so. Und das Schlimme war, in der Waldorfschule hat man Epochenunterricht. Das heißt, man hat irgendwie 8 Wochen lang nur dieses eine Thema. Mhm. Und wenn das halt irgendwie von einer Lehrerin rübergebracht wird, die keinen blassen Schimmer hat.
War das eine Mathelehrerin?
Nee, es war keine Mathelehrerin. Das war halt unsere Klassenlehrerin. Aber es war Geometrie oder irgendwas. Und da haben halt sich Eltern zusammengetan und gesagt, das geht nicht. Entweder wird da jetzt richtiger Unterricht gemacht oder wir nehmen unsere Kinder von der Schule. Und nach den Herbstferien ging ich dann aufs Gymnasium. Mit Manuel und, und 6 anderen Kindern. wir waren ja trotzdem noch bei deiner Schulzeit in Hannover. Du hast also einmal die 9. Klasse wiederholen müssen.
Genau.
Hast es aber dann erfolgreich geschafft, sodass du bis zur 12. dann weitergekommen bist.
Ja, genau. Also ich war auf der Elsa-Brennström-Schule. Mhm. Normales Gymnasium.
Okay.
Also geile Theater-AG. Ich war in der Theater-AG.
Ah, cool.
Also, da konnte man viel machen. Ich war auch im Chor. Auch das und Volleyball-AG, also das waren viele AGs, da konnte man sich auch nachmittags ordentlich mal austoben. Mhm. Hat mir sehr gut gefallen. Eigentlich hat es mir jetzt im Nachhinein sehr gut gefallen.
Ja. Im Nachhinein, ja, ja, genau. Geht mir auch
so. So, und ja, und tatsächlich, dann hatte ich die Leistungskurse ab der 12. natürlich, Mathe und Kunst.
Ja, Mathe.
Ja, weil ich, ich war ja dem Irrglauben aufgesessen, dass der Berufswunsch, den man hat, eventuell etwas mit der Auswahl der Fächer zu tun haben sollte. Ja, mein Berufswunsch war Architekt, ja, weil mein Vater ist Bauzeichner gewesen, mhm, und dementsprechend auch nah dran am Architekten. Mhm. Ich dachte mir, das ist total cool und das willst du auch machen. Und ja, dann war ich in Mathe relativ solide, so auf 9-10 Punkten. Das ist so eine 3, manchmal Ausschlag zu 2 hin. Aber in Kunst habe ich tatsächlich 0 Punkte bekommen.
0 Punkte?
Ja, das musst du erstmal schaffen, ne?
In Kunst?
Ja, das war wieder so ein Fall, dass ich, also ich hatte mir den Arm gebrochen.
Ja.
Und die Kunstlehrerin hat dann immer hier Bilder gefordert. Und ich lief halt gute 3 Monate mit dem Gips herum. Mhm. Das war so ein Splitterbruch, war ein bisschen komplizierter. Mhm. Und ja, irgendwann sagte dann zu mir, wo sind denn deine Bilder? Und ich sagte, ja, wie denn? Also, kann doch nicht. Und dann hat sie mir gesagt, ja, man könnte schon. Also wenn man nämlich hier irgendwie sich anstrengen würde, dann hätte man auch...
Ja, okay, die Schiene.
Ja. Und irgendwann kam dann raus, ja, keine Bilder, keine Punkte.
Wow.
Das hat sie dann durchgezogen.
Und mündlich?
Ja, gut, das war halt tatsächlich ein halbes Jahr, wo nur Bilder gemalt wurden. Okay, also das war nur Praxis. Aber tatsächlich war das eine Lehrerin, mit der ich auch so nicht klar kam. Das war immer so eine, die sich das Bild angeguckt hat, was du hingemacht hast, und dann selber den Pinsel ergriffen und gesagt hat, also hier fehlt noch dieses hier und da fehlt auch noch was und hier fehlt noch was und da wild drin rumkritzelt. Und als es zur Benotung kam, hat sie genau die Sachen, die sie selber reingekritzelt hat, als negativ angekreidet. Und
wie fies.
Das waren so Sachen, wo ich gedacht habe, oh. Und dann konnte ich sie halt auch nicht für voll nehmen.
Ja.
Also dann fängt man natürlich auch an und sagt, also... Ja, und dann Schule gewechselt, musste ich, weil im nachfolgenden Jahrgang gab es meine LK-Zusammensetzung nicht. Und somit musste ich mir eine Schule suchen, die meine Kurse anbietet. Und dann bin ich auf die Wilhelm-Raabe-Schule gekommen.
Mhm.
Ja, ganz tolle Rektorin, Frau Dr. Schneider-Pachali. Die hat mich wirklich geprägt.
Ja.
Ich hatte auch eine ganz tolle Kunstlehrerin.
Mhm.
Dafür hatte ich diesmal Pech mit der Mathelehrerin.
Ja. Und das hat dann alles nicht gereicht, um...
Es hätte gereicht. Also ich hatte gute Vorabi-Klausuren und so weiter. Aber nach 14,5 Jahren ist die Luft raus. Stand ich tatsächlich eines Tages... ich hatte lange Haare, also noch länger als du.
Ja.
So richtig so. Und,
also ich habe jetzt einen Zopf... Also ich habe tatsächlich längere Haare, aber ich habe die jetzt zusammengebunden.
Ja, bei mir war es so eine Jesus-Matte. So,
ja. Ach so, also okay.
Bis hierhin und so leichte Locken.
Hatte ich in dem Alter aber auch.
Mhm. Ja? Ja, und ich stand vor der Schule, habe eine geraucht damals und hatte eigentlich eine Spanisch-Klausur, die ich auf jeden Fall machen musste, weil Spanisch war Pflichtkurs, ich brauchte mindestens einen Punkt. Und dann kam ein Freund, der etwas zu spät kam und fragte, Mensch, Olli, was machst du hier? Musst du Spanisch schreiben? Ja, aber ich bin am Überlegen, ob ich hier eher zum Friseur gehen sollte, um mir die Matte abschneiden zu lassen. Und dann standen wir so da und guckten so in den Morgenhimmel. Und er sagte, weißt du was, ich komme mit. Und dann sind wir los in die Stadt und sind zum Friseur. Ich kam dann hinterher nach Hause, hatte eine tolle kurze Frisur.
So wie jetzt?
Nee, das ist ja so Bon Jovi-Föhnwelle war es so ein bisschen.
Okay.
War ja damals,
ja,
jetzt 22, 23 Jahre her. Ja. Und ja, tolle Frisur, aber kein Abi.
Das ist nicht dein Ernst.
Ja, doch. Aber ich war damals, glaube ich, schon...
Hast du es bereut? Oder?
Nee. Tatsächlich überhaupt nicht. Also ich war mir damals hundertprozentig bewusst, dass das, was ich machen will, nichts mit meinem Abi zu tun haben wird.
Das heißt, du hast in dem Moment auch schon deine Architektenkarriere abgehakt?
Das war, im Endeffekt war es gleich nach dem ersten Halbjahr 12-1 abgehakt.
Okay. Was haben deine Eltern gesagt?
Ja, was sagen Eltern in so einem
Situation? So reden die überhaupt noch mit dir?
Heute? Also, meine Mutter war extrem
enttäuscht.
Ja.
Ja.
Mütter sind ja nicht sauer, Mütter sind enttäuscht. Und mein Vater hat es relativ gefasst aufgenommen. Mhm. Also mit dem bin ich dann halt ins besagte Pindop gegangen, zum Weizenbier und Billard spielen. Und nach dem dritten Weizenbier hatte ich dann den Pegel, wo ich gesagt habe, so, ich muss dir da mal was sagen. Mhm. Ja, ist natürlich schwierig für Eltern, gerade wenn sie halt so sehen, Mensch, da hat der Sohn endlich mal das Zeug zu dem, was ich nicht, was ich nicht geschafft habe. Abitur, eventuell Studium.
Ja, ja. Hast du das nie irgendwie ausgemalt? Oh, wie schön das wäre mit Studium und endlich vom Elternhaus weg? Und
nee, wenn du 14,5 Jahre zur Schule gegangen bist, dann hast du keinen Bock da drauf, dann danach die nächste Schullaufbahn aufzunehmen. Und es war tatsächlich so, dass ich fing dann auch gleich an zu arbeiten. Also von der Schule runter, ab in die Kneipen, Restaurants, gekellnert, gezapft, auf Festivals gearbeitet.
Also halt die ganze Palette an Jobs.
Genau, das, was du halt machen kannst, erstmal ohne Ausbildung. Mhm. Dann kam der Bund.
Warst du beim Bund, ja?
Ich war beim Bund tatsächlich. Also ich war 2 Wochen in Grün. Aha. Und den Rest der Zeit war ich in dem blauen Trainingsanzug, weil ich ständig krankgeschrieben wurde.
Oh, wegen deines Rückens?
Nee, tatsächlich, damals hatte ich noch keinen Rücken. Das ist jetzt sehr, sehr persönlich.
Okay, wenn es zu persönlich ist.
Ist Hodendrehung heißt es halt. Ne?
Okay.
So, und das Schöne ist ja beim Bund, also für alle, die zum Bund gehen, wir haben ja gar keinen Pflichtdienst mehr. Also
unserer Zeit, ich meine, wir müssen sagen, wir sind zwei mittelalte Männer. Das ist unter anderem eine Ebene, die uns verbindet. Wir sind jetzt in dem Alter, wo man sich langsam drum Gedanken macht, die Nasenhaare irgendwie rauszutrimmen.
Wo man Haare bekommt an Stellen, wo gar keine hingehören.
Ja.
Also das ist wirklich, auf den Ohrmuscheln.
Ja, auf verrückt. Nervt mich ständig. Ständig wächst mir hier irgendwie aus der Ohrmuschel irgendwie ein kleines Härchen raus. Und das sind dann auch noch so harte, borstige Teile irgendwie. Genau. Ich bin immer, wenn ich nervös bin, manchmal so, versuche die rauszuzupfen. Die sind so fest drin, diese Schweine.
Also, okay. Das Problem ist, bei dem hier oben auf der Ohrmuschel, also wirklich oben drauf, ist eine kleine Antenne. Und wenn du die versuchst, gibt mir aber kein Lux, ne? Ja. Also, dann ziehst du den Ding und ich hab den auch hier mal so wie so Geschenkband gekringelt. Ach. Also, dann nimmst du den, versuchst den rauszureißen und dann hast du so eine kleine Powerlocke.
Ja, super.
Ja, nee, sieht nicht toll aus.
Toll.
Also, mal ganz ehrlich, wo man heutzutage Haare.
Ja, ist auch ein schönes Thema. Wir wollen dich erstmal kennenlernen, Olli. Du hast den Bund in blauen Jogginganzug dann verbracht, weil du halt eine Hodendrehung hattest. Hodendrehung, kannst du ganz kurz erklären, was ist das? Also ich weiß, was ein Hoden ist, aber ich weiß nicht, was eine Hodendrehung ist.
Im Endeffekt dreht sich der Hoden einmal um 180 Grad.
Und das schmerzt, oder?
Die Blutzufuhr wurde halt abgedrückt und dann wird halt, dann hat man ein leuchtendes Skrotum sozusagen. Und das,
wird das repariert, habe ich fast gesagt? Wird das operiert?
Kann man
das?
Ja, wird operiert.
Ja.
Wurde dann halt auch fixiert, sodass es halt nicht mehr passieren kann. Aber das Schöne ist halt bei solchen Sachen mit Operationen, man hat halt immer Schmerzen. Und selbst wenn man keine Schmerzen mehr hat, hat man Schmerzen, offiziell, weil man es halt nicht nachvollziehen kann.
Schmerzen.
Und solange man Schmerzen hat.
Aber jetzt Hand aufs Herz, hattest du Schmerzen?
Die ersten 2-3 Wochen.
Ja.
Und dann ging auch alles wieder auf.
Und zur Erinnerung nochmal, alle, die in unserem Alter sind, die werden das noch kennen. Die einen mussten sich entscheiden, entweder Kriegsdienst oder Bundeswehr oder Zivildienst, genau. Und du hast dich aber bewusst für die Bundeswehr entschieden oder warst nur zu faul, irgendwie deine Verweigerung zu schreiben?
Nein, also das wäre nicht das Problem gewesen. Ich hatte aber
vom Image her mit langen Haaren und so hätte ich dich jetzt...
Ja, genau. Also ich wäre auch der typische Kriegsdienstverweigerer gewesen. No. Aber Zivildienst war 2 Monate länger und ich hatte schon eine Ausbildungsstelle. Und deswegen habe ich halt einfach gesagt, okay, ich muss das nehmen, was 10 Monate geht und nicht, dass das 12 Monate geht. Ansonsten wäre ich halt zu spät zur Ausbildung gekommen. Wäre blöd gewesen. Mm. Und das war der einzige Grund.
Wir wollen ja offen und ungeschönt über unsere über Erfahrungen und Erlebnisse sprechen, aber natürlich auch in die Zukunft blicken. Trotzdem sind wir jetzt noch gerade in der Vergangenheit. Schulzeit, Bundeswehr, war das für dich alles, waren das Leiden oder waren das doofe Zeiten rückblickend oder waren das interessante Zeiten, schöne Zeiten?
Naja, Bundeswehr, ich habe halt nicht viel miterlebt. Ne? Also musst dir vorstellen, während alle anderen 2 Wochen im Biwak waren, draußen, bei Regen, bei Nässe, bei Kälte und so weiter, war ich halt der Gefreite vom Dienst, habe vorne im Büro gesessen, wo man reinkam und habe dann immer so gefragt, wo sie hinwollen und so weiter. Also so der Wachmann sozusagen für das Kompaniegebäude. Hab ganz viel PlayStation gespielt, schlimme Pornos reingezogen. Also das, was halt damals so an Pornos in so einem Kaserngelände verfügbar war, das war dann. Aber es ist halt.
Damals gab es ja auch noch kein Internet, ne?
Oder? Genau, da konnte man noch nicht
streamen. Muss man sich mal vorstellen, halt, irgendwie eine ganze Nachtschicht womöglich irgendwie ist, ohne Internet.
Ja, also, ja, und dann halt mit Videokassette. Ja. Also, das war ja noch nicht.
Stimmt.
Also DVD.
Stimmt.
Also ja, Videokassette, das war.
DVD gab es schon, aber halt nicht bei der Bundeswehr. Aber bei der Bundeswehr gab es auf jeden Fall
VHS. Ja, wir hatten Videorekorder.
Ja, Videorekorder.
Ja, aber das.
Insgesamt. Für dich.
Was schön war bei der Bundeswehr ist, dass du dort das Handeln, dieses Quid pro Quo, das hast du ein bisschen mit aufgesaugt. Du hattest etwas, du konntest etwas. Ich habe für meinen Zugführer im Stabsfeldwebel, der bei einem, in einem Verein, Schützenverein oder so, der musste eine Rede halten. Der hat irgendwann mitbekommen, dass ich relativ gut schreiben kann. Also hat er gefragt, Mensch, Hofmann, kannst du mir vielleicht eine Rede schreiben? Und eine Rede geschrieben. Mit ein paar Gags reingebaut.
Ah ja,
und dann ging es los, dass er mir gesagt hat, okay, was kriegst du dafür? Dann haben wir gesagt, eine Kiste Bier wäre schön. Dann kriegst du eine Kiste Bier. Ich war der Einzige, der kein Heimschläfer war bei mir auf der Stube. Das heißt also, ich hatte 6 Betten und 6 Spinde für mich alleine.
Okay, wo warst du genau?
In Dörferden, Barme.
Ach so, das ist ja nicht weit weg.
Ja, also von Hannover aus. Ich hätte theoretisch auch Heimschläfer sein können, aber ich hatte kein Auto. Also blieb ich einfach da und habe angefangen zu handeln. Das heißt also, du hast mit der Ordonnanz, das waren die im Offizierscasino gearbeitet haben. Dann hast du dort ein bisschen was abgegriffen. Dann kamen die irgendwann mal an, brauchten 6er Träger Bier. Den hatte ich natürlich dann durch den Stabsfeldwebel, der mir dann was gegeben hat. Aber das war halt für mich die einzige Möglichkeit, aus den ganzen Sachen hier einen Nutzen rauszuziehen. Weil eigentlich wollte ich gerne KZH bis DZE sein, das heißt also krank zu Hause bis Dienstzeitende.
Hat alles
Abkürzungen.
Alle Abkürzungen, ja.
Und das habe ich nicht durchbekommen, weil ich, ich weiß nicht, mich hatten sie wahrscheinlich lieb oder so. Auf jeden Fall wollten sie mich nicht loslassen. Ich bin auch der Einzige in der ganzen Kompanie gewesen, der nur einmal befördert wurde.
Ja.
Also vom Schützen zum Gefreiten. Alle anderen waren dann irgendwie Obergefreiter, Hauptgefreiter, Stabsgefreiter.
Was muss man dafür machen, um sowas zu werden?
Ja, eigentlich nur lang genug dabei sein. Also irgendwie.
Also keine Prüfung oder.
Naja, das ist dann halt, dann bist du halt
Schießübungen irgendwie. Interessant.
Ja. Ja.
Immer völlig andere Einblick. Mich tatsächlich noch nie mit jemandem so genau über die Bundeswehr
unterhalten. Und dann
noch mit so
einem. Und dann sich mit einem.
So ein Loser!
Keine Ahnung davon hat.
Ach, super. Die Bundeswehrzeit war dann irgendwann vorbei. Dann hast du gesagt, du willst das Handeln richtig lernen. Und dann hast du was gemacht?
Ich habe dann eine Ausbildung gemacht.
Ja. Sag mir A, bei einer Versicherung oder B, bei einer Sparkasse?
Nein, bei einer Bank tatsächlich. Ja, bei einer deutschen Großbank.
Ah, okay.
Die es mittlerweile nicht mehr gibt.
Die mit dem grünen Band?
Genau, das grüne Band der Sympathie.
In Bremen hieß die Bremer Bank.
Ah.
Das war früher die Werbung. Das ist so aus meiner Kindheit quasi noch irgendwie Radiowerbung, irgendwie früher Radio Bremen gehört immer. Und da war es immer mit dem grünen Band der Sympathie. Dresdner Bank, ne?
Dresdner
Bank,
ja.
Mit dem grünen Band der Sympathie. In Bremen heißt die Dresdner Bank Bremer Bank. Das war immer so der Herrschmann. Noch hängen geblieben.
Das ist ja.
Stimmt, die gibt's nicht mehr.
Nee, liegt aber nicht an mir.
Aber das ist tatsächlich so eine klassische Bankkaufmann? Bankkaufmann gelernt.
Ja, also 3 Jahre lang war angesetzt, weil ich ja kein Abitur hatte. Es war ziemlich schnell klar.
Stimmt, mit Abitur hättest du.
Hätte ich verkürzt
können, okay.
Aber es war ziemlich schnell klar, dass die Bank und ich, wir da, das passte nicht. Das war.
Passte nicht.
No match sozusagen.
Okay.
Also, ich war halt weiterhin der Klassenclown. Das kommt in der Bank nicht so gut. War auch sehr wenig interessiert daran, 80-jährigen Bausparvertrag zu verkaufen.
Okay. Das hat man aber von dir eingefordert, dass du solche Verträge verkaufst?
Es gab tatsächlich dann halt, ich sag mal so, eine Vorgaben. Also es waren immer Zahlen. Ne? Also morgens hast du irgendwie montags morgens getroffen und dann sagst du, ja, wir haben den und den Bausparvertrag noch nicht genügend verkauft und, mhm. oh, und Aktiengeschäft müssen wir auch noch mal was machen. Dafür laufen die Lebensversicherungen ganz gut. So, dann musst du halt immer zahlen. Mhm. Dann hast du halt eine 75-Jährige vor dir sitzen, wo du weißt, okay, der Mann ist gerade vor 5 Jahren gestorben. Mhm. Die hat irgendwie gerade eine Lebensversicherung ausgezahlt bekommen mhm. und hat plötzlich 50.000 auf der Hand. Mhm. So, und dann hast du halt ein Gespräch und dann hast du auch so einen tollen Fragebogen, wo dann halt gesagt wird, ja, was wollen Sie damit machen und so weiter, so eine Bestandsanalyse. Und tatsächlich habe ich die Frau einfach gefragt, für wen wollen Sie denn anlegen? Mhm. Mit 75? Mhm. Klar. Ist es ja nicht mehr so, dass du das jetzt sagst, okay, ich möchte nochmal einen Bausparvertrag, weil ich will nochmal bauen. Und dann hat sie gesagt, ja, für meine Kinder.
Ja.
Dann fragte ich, die sind noch nicht abgesichert. Ja doch, also er ist Anwalt und sie ist Ärztin.
Oh nein.
Und dann fragte ich so salopp und beide arbeitslos gerade. Nee, also wirklich total eigene Praxis, eigene Kanzlei, mhm. alles super. Mhm. Dann fragte ich wieder die Frage, entschuldigen Sie, dann für wen wollen Sie es anlegen? Ja. Dann hat sie ihre Enkelkinder genannt und die waren aber auch alle durch die Eltern schon gut abgesichert. Mhm. Und dann frage ich sie zum dritten Mal und dann sage ich sie, Herr Hoffmann, ich weiß, worauf Sie hinaus will, aber was soll ich denn machen? Mein Mann ist tot, ich habe jetzt Geld, was soll ich damit tun? Ich habe doch alles. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie nicht irgendwie mal verreisen wolle.
Ja.
Und habe ihr gesagt, sie könnte jetzt ruhig mal rübergehen, mhm. auf der anderen Straßenseite bei einem Reisebüro, sich mal beraten lassen.
Ja.
Und wenn sie dann nichts findet, und sie unbedingt ihr Geld anlegen will, dann kann sie gerne zu mir zurückkommen. Mhm. Und dann würde ich das auch ohne weiteres machen. Mhm. 4 Wochen später habe ich tatsächlich eine Karte von der AIDA bekommen.
Ja.
Und es hätte ihr sehr gut gefallen. Und es wäre ein bisschen laut gewesen. Als nächstes würde sie MSC machen. Das würde ein bisschen ruhiger sein, hat man ihr gesagt.
Ja.
Und
sie ich hat auch schon mal gehört.
Ja. Auf jeden Fall hat sie sich bedankt.
Ja.
Und ich habe eine Abmahnung wegen geschäftsschädigendem Verhalten.
Ja, ach Quatsch.
Ja.
Oh. Das war noch während deiner Ausbildungszeit?
Ja, habe ich nicht gemacht. Ausbildungszeit und bin ich weg. Mein Ausbildung.
Aber du hast die Ausbildung abgeschlossen?
Ich habe sie abgeschlossen.
Ja.
Ich war auch gar nicht so schlecht, muss ich mhm. sagen. Also meine Schulnoten waren ganz gut. Ich habe mich mit meinen Lehrern ganz gut verstanden. Aber das Übernahmegespräch, was bei anderen halt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde dauert, wo gesagt wird, ja, ihre Stärken sind da, mhm. Hat bei mir noch nicht mal eine Kaffeelänge gedauert.
Okay.
Mhm. Ich bin reingegangen, habe gesagt, also wir wissen beide, ihr wollt mich nicht und ich will nicht zu euch.
Hast du das so selbstbewusst sagen können?
Ja, weil ja? Es stand für mich ja nichts auf dem Spiel.
Mhm.
Also wenn du es nicht willst, mhm. dann
aber auch da nicht irgendwie die Eltern im Hinterkopf gehabt?
Nee, meine Mutter wollte tatsächlich nur, dass ich eine Ausbildung mache. Okay. Die hat gesagt, wenn du schon und siehst, ich wollte ja eigentlich Schauspieler werden, muss man dazu sagen.
Das ist jetzt auch, ja gut, in der Theater-AG hast du ja...
Genau, Schauspieler, da war ich so, ich werde Schauspieler. Ja. Damals war es ja noch so, da hast du ja für eine Mimen-Rolle bei GZSZ, das war damals so der Anfang. So.
Mhm. Ach stimmt, das ist Mitte der 90er. Ist
genau.
Ja, stimmt.
Hallo, Claudia, du heute hier? Sag mal, was hast du mit deinen Haaren gemacht?
Oh, ist dir das aufgefallen? Ja, ich war gerade eben beim Friseur.
So, ja. Dann dachte ich mir so, ey, mal ganz ehrlich, das kann ich auch.
Ja.
Ist nichts geworden.
Nichts geworden.
Nee. Aber,
weil du es nicht irgendwie forciert hast? Oder hast du es probiert?
Ich war tatsächlich im Casting sozusagen, also in der Aufnahmeprüfung der Schauspielschule in Hannover.
Mhm. Mhm.
Hochschule für Musik, Schauspiel und irgendwas ist jetzt noch mit dabei. Hab's probiert.
Ja.
Ich habe hier...
Musstest du was vorsprechen?
Genau, ich musste was vorsprechen. Ich habe den Benedikt gespielt, vorgesprochen aus Viel im Nichts, Shakespeare.
Ach so, oh ja.
Ein Gesangsstück musste ich machen, das war aus der Drei-Groschen-Oper.
Mackie Messer oder sowas.
Genau,
oder sowas.
Mackie Messer. Ja, ging voll in die Hose.
Okay.
Muss ich dazu sagen. Also es kam dann der Schauspiellehrer, der hat dann gesagt, so und jetzt hätte ich ganz gerne mal, dass du den Benedikt als Homosexuellen spielst. Ich wusste in dem Augenblick, ich kann nur verlieren.
Ja.
Weil wie spielst du jemanden homosexuell, ohne dabei zu überdrehen?
Mhm.
Und ich wollte nicht überdrehen. Mhm. Das heißt also, und ich habe mir damals auch gedacht, warum, wenn die Worte gleich bleiben müssen, dann kann ich ihm ja nur durch typische Vorurteile
genau.
Naja. Diese Stempel aufdrücken. Ja. Und da war ich irgendwie damals nicht bereit zu.
Mhm. Und hast du das auch gesagt?
Nee, gesagt, offiziell gesagt habe ich es nicht. Ich habe
einfach schlecht gespielt.
Nee, ich bin eh nicht gegangen und habe gar nicht gespielt.
Ah, okay.
Ich habe dann einfach meine Sachen genommen und habe gesagt, tut mir leid, geht nicht. So, und das, ja. Und das war dann halt der Punkt, wo es bei mir
vorbei war mit der Schauspielerei.
Ja.
Aber nicht ganz. Denn du bist jetzt hier auf dem Lande und hast die Schauspielerei wieder aufgenommen, indem du in eine Theatergruppe oder
Impro-Theater.
In einem Impro-Theater.
Impro-Theater, genau. Ja.
Das ist hier von der, nicht Volkshochschule, hätte ich fast gesagt, von der vom Kulturverein. Genau, vom Kulturverein, genau. Und da trefft ihr euch regelmäßig
In Corona-freien Zeiten.
Ja, stimmt. Ja. Jetzt, ja.
Treffen,
alles ein bisschen eingeschränkt, klar.
Genau, also normalerweise treffen wir uns jeden Montag und trainieren. Also tatsächlich nennen wir es Training, keine Proben, weil du nichts einprobst,
ja,
sondern du spielst das, was du halt bekommst.
Mhm. So. Du bist also über Umwege dann doch wieder beim Theater gelandet, bei der Schauspielerei, hast es aber nicht zum Beruf machen können. Wäre das jetzt trotzdem nochmal irgendwie was? Ich meine, für Schauspielerei beruflich das irgendwie anzugehen, ist es nie zu spät.
Nee, tatsächlich ich moderiere unheimlich gerne.
Mhm.
Also so Events, auch gerne so Team-Meetings.
Ich wollte gerade sagen, du bist ja heute trotzdem viel in der Öffentlichkeit unterwegs. Also hier in der Heide kennt man deinen Namen auf jeden Fall. Du bist beim Strandfest irgendwie moderierst du hier, genau. Das Heideblütenfest, das moderierst du. Also es gibt viele Gelegenheiten, wo man dich schon mal irgendwie hier regional gesehen hat. Ist das eine Sache, die dir auch Spaß macht oder die du vielleicht nochmal irgendwie eine Schiene höher bringen könntest, würdest? Ich meine, du hast auch immerhin auch ein bisschen Fernseherfahrung. Das wollen wir den Hörern auch nicht vorenthalten. Ich weiß nicht, da dürfen wir drüber sprechen, dass du Fernseherfahrung hast und welche Fernseherfahrung du hast?
Ja gut, ich meine, in Zeiten des Internets
findet
man jetzt ja alles raus.
Googelt mal Oliver Hofmann, nur mit einem F, ne? Aber Doppel N.
Ja.
Und
da kommt man übrigens, glaube ich, zuerst auf ein Spielerprofil von einem Fußballspieler.
Dann gibt noch dazu ein, darf ich sagen?
Ja.
Big Brother. Oliver Hofmann, Big Brother.
Ja.
Googelt das einfach mal für euch als Hausaufgabe fürs nächste Mal und dann macht euch mal ein Bild, wie Oliver, wann war das? Vor 13 Jahren, ne?
2007, ja.
Vor 13 Jahren, wie Oliver vor 13 Jahren aussieht. Und guckt im Internet euch an, auf YouTube könnt ihr euch diese Folge übrigens auch anschauen, ansehen, anhören. Dann habt ihr ein Bild, wie Oliver jetzt aussieht. Ich hätte ihn von damals zu heute nicht wiedererkannt, muss ich
gestehen. Ey, hast du mich gestalkt?
Ich habe es auch, als wir uns damals kennengelernt haben, im letzten Jahr beim Kennenlerngespräch. Ich bin DJ nebenbei und deswegen, ich habe bei eurer Hochzeit Musik gemacht.
Genau.
Deswegen sind wir überhaupt zusammengekommen. Und das haben wir vergessen, haben gar nicht erzählt. Noch.
Ja,
genau.
Ist egal.
Wir haben uns auf jeden Fall beim Kennenlerngespräch, ich DJ, Dienstleister irgendwie, Oliver hat meine Dienstleistung gebucht, da haben wir uns kennengelernt und wir haben eine tolle Hochzeit zusammen verbracht und erst bei der Hochzeit ist mir irgendwie so ein Licht aufgegangen, weil Yvonne, seine Frau, irgendwie erzählte, als ich dich im Fernsehen gesehen habe und so wusste ich sofort, das ist der Mann meines Lebens. Wie im Fernsehen gesehen? Wieso hat sie Oliver im Fernsehen gesagt? Und dann ging mir ein Licht auf und ich konnte es kaum erwarten, irgendwie nach Hause zu kommen und erstmal zu googeln, wer ist denn eigentlich Oliver Hofmann? Und dann da habe ich den doch schon gestaunt und habe dich aber auch nicht wiedererkannt.
Damals hatte ich tatsächlich, ich mag es gar nicht sagen, aber 20 Kilo weniger auf dem Knochen.
Nein.
Ja.
Aber 20 Kilo hast du aber gut verteilt, muss ich sagen. Bist du in die Höhe gegangen nochmal?
Ich habe einen Astralkörper,
ja.
Eine Figur wie ein Saturn. Ne?
Nee, also ganz ehrlich, wir sind jetzt in dem Alter, wo wir tatsächlich irgendwie, wir können Sport machen, noch und nöcher, irgendwie Bauchfett setzt trotzdem an. Aber ich sehe es bei dir jetzt gar nicht so. Also du siehst jetzt nicht irgendwie besonders dick aus oder so.
Ja,
also, das kenne ich an Momenten.
Dann hast du meine Meinung, aber frag mal meine Frau.
Ja. auf jeden Fall habe ich da echt gestaunt und stand immer unter den Bildern Oliver Hofmann. Ich so, ja, aber wo ist er denn? Wo ist er denn auf dem Bild? Das ist er
doch gar nicht. Ja, wie gesagt, 20 Kilo weniger. Ich habe mich immer in den Lücken versteckt.
Ja, sehr gut. Aber okay, also jetzt ist raus. Ihr könnt ihr selber euch nochmal ein Bild von machen. Guckt euch Oliver im Internet nochmal an. Aber warum wolltest du Big Brother eventuell sogar als Sprungbrett nutzen, um Schauspielerei vielleicht doch nochmal als Profession
anzunehmen? Sagen wir es mal so. Also damals war es schon so, dass 2007, das war die 7. Staffel, da war eigentlich die Luft schon raus. Mhm.
So. Woraus? Aus Big Brother aus oder Big bei Brother. Dir?
Ja, nee. Ich sah zwar so aus, aber nein. Tatsächlich wurden die Leute, die dort noch irgendwie auf den nächsten Zug aufgesprungen sind, Moderator bei QVC oder
Tele5.
Tele5,
cooler Kultender.
Ja?
Ja.
Ja, Moment. Aber erst seitdem sie den Schläferz machen, ne?
Ja.
Ist das bei Tele5? Tele5 hat doch hier Kalkofe mit
dem. Ja, genau.
Ja, genau. Aber damals war es halt so ein reiner Game-Show-Sender. So. Ja. Und, ich habe tatsächlich ein Casting mitgemacht, muss ich dazu sagen. Ich bin bis nach München gefahren, unter Föhring, um dann in einem Studio zu stehen und er musste mich vorbereiten mit irgendwas, was ich verkaufen wollte. Das habe ich natürlich in dem Schreiben nicht gelesen, dass ich mich vorbereiten musste. Und das Einzige, was ich mit hatte, war ein Rucksack, in dem ich halt meine Getränke und mein Pausenbrot sozusagen mit hatte. Und dann habe ich halt diesen Rucksack verkauft. Und ich kam mir total dämlich dabei vor, weil, hey, es ist ein Rucksack. Mhm. Der hat 3 Reißverschlüsse. Und den kann man zum Wandern aufsetzen. Ja.
Hast du es genau so erzählt? Nein. Yeah. Ja, mach mal, wie hast du es gemacht?
Ja, meine Damen und Herren, wir haben hier als nächstes den wunderbaren Rucksack. Den gibt es natürlich nicht nur in dunkelblau, so wie er hier gerade zu sehen ist, sondern natürlich okay, auch. Ja, und es ist halt tatsächlich dieses Durchmoderieren und labern um des Laberns willen. Ja, also ich hätte es gemacht. Mhm. Klar, also genauso wie was bei Big Brother. Also beworben habe ich mich, weil ich gedacht habe, wird eh nichts. Mhm. Und dann rufen die plötzlich an und sagen, ja, komm noch mal zum Casting. Ja, fahr ich mal hin. Und dann sagen sie, komm mal hier zum zweiten Casting. Ach, dann fahr ich mal hin. Ja, dann unterschreib mal hier den Vertrag. Ach, dann unterschreibe ich den mal. Ja.
Und dann bist du ohne das Kleingedruckte zu lesen.
Natürlich. Ja, mal ganz ehrlich, das Ding hat irgendwie 80 Seiten. Ach,
ist es wirklich so, ja?
Ja, das ist so ein tierisches
Pamphlet. Aber lass uns das erzählen wir noch mal ein anderes Mal. Also
wollen wir eventuell auch schon mal irgendwie sagen, was für Themen so rankommen?
Genau, ich wollte gerade sagen, lass uns mal kurz blicken. Wir haben uns ja im Vorfeld Gedanken gemacht, irgendwie, worüber wir sprechen könnten. Und da sind uns ganz, ganz viele Themen aufgefallen, irgendwie, die wir selber erleben, sei es irgendwie durch die Familie. Du hast Kinder, du hast 2 wunderbare Jungs, die ich mittlerweile auch kennenlernen durfte und mit denen ich auch schon Spaß, ob er deine Hochzeit schon hatte.
Ja.
Haben mir beim DJing ein bisschen geholfen. Das war eigentlich ganz nett. Und ich habe 3 Kinder, also wir haben genügend Erfahrung mit Kindern, da wollen wir ein bisschen was zu erzählen. Du bist auch gerade tatsächlich in der Phase, oder ihr seid in der Phase, ihr habt eigentlich schon Haustiere, aber ihr wollt euch nochmal ein Haustier zulegen.
Ja.
Du, also ist das von dir auch ein Bestreben oder ist das, weil die Kinder gern ein weiteres Haustier möchten?
Naja, also in einer guten Ehe ist es so, dass die Frau einen Wunsch äußert. Und der Mann möglichst nicht widerspricht.
Okay. Und ihr habt euch entschieden für ein neues Haustier und was es für eins ist?
Es kommt alles später irgendwann mal.
Erzählen wir auch.
Wenn es dann da ist.
Aber das finde ich sind interessante Themen. Warum, welches Haustier, wie groß darf das Haustier sein? Irgendwie soll es ein Goldfisch sein, Schildkröte oder?
Wie weit darf man seinen Kindern nachgeben?
Ja.
Wann muss man den Vater raushängen lassen?
Genau. Und wann muss man die Kinder unterstützen, vielleicht auch in Sachen Schule? Auch da haben wir unsere Erfahrungen gesammelt. Nicht nur selber sind wir zur Schule gegangen, nein, unsere Kinder gehen jetzt auch zur Schule. Und da haben wir einige schöne und einige unschöne Erfahrungen gemacht. Und darüber wollen wir in den nächsten Folgen mit euch sprechen. Wir werden auch mit Menschen sprechen, mit Experten. Wir sind keine Experten, aber aus gewissen Themenbereichen ist es vielleicht besser, wenn wir da irgendwie Experten dazu holen. Das werden wir alles machen. Schön, dass ihr auf jeden Fall dieser ersten Folge beigewohnt habt mit Olli und
Mike.
Ja. Olli, Mike. Ja. Wir hoffen darauf, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Hören?
Hören.
Ja, wir können auch sehen. Also,
ja, stimmt.
YouTube, Alle anderen gängigen Formate geht auf unsere Webseite, die heißt www.olliundmike.de. Verrückt, oder?
Perfekt eigentlich. Ne? Also ich hätte es nicht besser machen können.
Toll, ne?
Olli und Mike.de, ja.
Olli mit Doppel-L, mit einem I.
Und Mike mit A,
genau,
und mit I und mit K.
Genau. Toll. Ihr könnt uns natürlich bei YouTube hier irgendwie unten drunter Kommentare da lassen. Bitte ein Like, ein Abo für den Kanal wäre natürlich toll.
Genau. Ja.
Also, wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann einfach zweimal auf den Gefällt mir nicht-Button.
Genau.
Verstärkt das Ganze so ein bisschen.
Ach ja, wir haben ja hier Fragen vorbereitet.
Olli, zieh mal eine Frage.
Komm, ich
zum Kennenlernen.
Ich zieh mal eine Frage. Und,
Jeder zieht nur eine Frage.
Oh, okay. Ich stell dir jetzt eine Frage.
Du stellst mir eine Frage.
Ich stelle jetzt dir eine Frage, ja.
Ach, super.
Und zwar, was hat dich in deiner Vergangenheit am meisten geprägt?
Oh, das ist jetzt ein langes Thema. Klären wir beim nächsten Mal.
Okay, kommt mit auf die Liste.
Ja, super. Wollen wir noch was sagen? Haben wir noch ein Schlusswort?
Ja, ich würde es machen wie mein Vater, der immer sagt, fahr vorsichtig, pass auf die Bildwechsel auf und wenn du da bist, ruf kurz an.
Ach, schön.
In diesem Sinne.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss.
Olli und Mike. Alles andere ist völlig unwichtig.